Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Ja, ihr Lieben da draußen, ihr werdet alle, denke ich, mehr oder weniger hybrid arbeiten. Ne? Also Corona hat uns Gott sei Dank ja dahin geführt, dass wir flexibler mit Arbeitszeit und Ort umgehen können, zumindest in bestimmten Berufsbildern, gilt ja bei weitem nicht für alle, ich glaube sogar für die Mehrzahl nicht, aber alle, die irgendwie im Büro arbeiten, die müssen sich natürlich die Frage stellen, mache ich das im Büro oder mache ich das vielleicht zu Hause oder mache ich das mal im Büro und mal zu Hause. Und genau darum geht's, weil das stellt Unternehmen natürlich vor Herausforderungen. Also man muss dann das planen, man muss vielleicht Belegungspläne für Büros haben etc. pp. Ganz viele Fragestellungen, die sich da anschließen. Und ich freue mich total, da können wir nämlich heute drüber sprechen hier in dem Podcast. Ich habe am Start Christopher Bieri. Der ist Co-Founder von Citi. Und das ist ein Unternehmen, ein Startup, was sich genau mit dieser Frage, wie organisieren wir eigentlich hybride Arbeit, so könnte man es, glaube ich, umschreiben, befasst. Also, herzlich willkommen, Christopher. Ich freue mich, dass du da bist.
Hi, Gero. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Danke für die Einladung. Und die gute Beschreibung der Thematik trifft sehr gut zu.
Hat's getroffen, das ist gut. Ich habe natürlich ein bisschen auf eurer Webseite rumgeschaut, die ich natürlich.
Darum klang's so gut.
In den Shownotes verlinke, genau auf wie dein Profil, wenn dir Leute hinterher Fragen stellen wollen oder Kontakt aufnehmen wollen, das ist klar. Aber erzähl doch eigentlich mal, wie es überhaupt zur Gründung von Citi gekommen ist.
Ja, mega gerne. Tatsächlich ein klassischer Fall von aus dem eigenen Leid heraus. Ich habe früher als Project Manager bei Tesla gearbeitet für ein paar Jahre. Dort gab es auch vor der Pandemie schon hybrides Arbeiten, flexible Arbeitsplätze, Arbeitszeiten und Co. Und grundsätzlich war das Konzept mega cool, aber es gab halt mega, mega viele Aspekte, die mich dann doch immer wieder frustriert haben. Also einfach so Themen wie, dass ich nie wusste, ob und wann meine Kolleginnen im Büro sein werden, dass ich dann oftmals irgendwie vielleicht Leute verpasst habe oder ich bin, das war in den Niederlanden extra, also in Amsterdam extra 45 Minuten mit dem Fahrrad ins Büro gependelt und dann war niemand da, bis hin zu eben, dass man vielleicht auch mal ins Büro kommt, es so voll war und es gar keine Plätze mehr frei hatte. Mhm. Und das waren einfach so Themen, die mich irgendwie genervt haben, wo ich mir gedacht habe, das müsste man doch eigentlich ein bisschen besser lösen können mit einer kollaborativen Lösungen, die leicht zu bedienen ist, und da haben wir uns dann einfach dran gesetzt und das umgesetzt.
Super. Was ich interessant finde, ist, ihr habt ja damit angefangen vor der ganzen Corona-Phase. Ja. Und ihr habt gegründet, wenn das in LinkedIn stimmt, im Jahr 2019.
Genau.
Ja. Corona ist ja dann irgendwann März 2020 losgegangen. Das muss für euch doch eigentlich im ersten Moment nicht so toll gewesen sein und dann aber richtig gut, weil das doch so einen richtigen Schub gegeben hat, oder wie war das aus deiner Sicht?
Es war eine Achterbahnfahrt, um es zusammenzufassen. Also in der Tat haben wir uns halt am Anfang gedacht, okay, das könnte jetzt eine coole Lösung sein für Startups, vielleicht für Unternehmensberatungen, die eben auch schon vor der Pandemie recht flexibel gearbeitet haben. Mhm. Und da dachten wir uns, cool, da haben wir dann viel Zeit, was vorzubereiten, was aufzubauen, und wenn dann in 10 Jahren die Corporates vielleicht auch nachziehen, dann sind wir da ready. Aber durch die Pandemie kam es dann eben anders, weil auf einmal, genau wie du sagtest, ungefähr 6 Monate später standen dann irgendwie diverse DAX-Konzerne vor der Tür und meinten so, hey, wir brauchen eure Lösung. Das ist natürlich im ersten Schritt mal ziemlich überwältigend, aber ja, wie du auch sagtest, im zweiten Schritt dann natürlich mega, mega cool. Es gibt nichts Besseres als Unternehmen, die dir nicht greifbar sagen können, was sie brauchen, wo der Schuh drückt, damit du da eben die richtige Lösung für bauen kannst.
Bevor wir gleich so ein bisschen inhaltlicher darauf eingehen, was Citi eigentlich so kann, habt ihr da so eine richtige Hyper-Growth-Phase erlebt? Also ich kann mir das durchaus vorstellen, weil die Nachfrage nach solchen Lösungen natürlich eigentlich gigantisch gewesen sein muss.
Ja, absolut, ja. Also vor allem diese Zeit irgendwie 6 Monate nach Ausbruch der Corona-Pandemie und irgendwie das Jahr oder zwei, ich weiß es gar nicht mehr, das war alles irgendwie ja, eine ganz bizarre Zeit. Das war ziemlich verrückt. Also wir haben eben wirklich einfach zu dritt angefangen und haben da am Anfang versucht, zu dritt all diese Anfragen zu bedienen, sind da überhaupt nicht mehr hinterhergekommen und ja, hatten dann irgendwie sowohl auf Kundenseite als auch auf Mitarbeitendenseite, ja, kann man wohl als Hypergrowth beschreiben. Also wir sind dann recht zügig von ja, 3 auf jetzt ein bisschen über 30 Leute gewachsen. Und lustigerweise, die 3 zieht sich durch. Sie sind jetzt auch zum Beispiel mit Citi in ein bisschen über 30 Ländern weltweit aktiv. Also das ging schnell, ja.
Wow. Das finde ich durchaus auch beeindruckend. Ich meine, klar, in diesen digitalen, virtuellen Zeiten kann man natürlich auch international wachsen. Vielleicht ist es aber auch so, dass ihr vor allen Dingen mit deutschen Unternehmen international wachst.
Ja. Genau so ist es, ja. Also wir fokussieren uns schon auf unseren Kernmarkt im deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir haben uns von Tag 1 beispielsweise halt immer mega groß auf die Fahne geschrieben, dass wir sehr viel Acht drauflegen wollen, dass wir beispielsweise, haben immer gesagt, nicht nur betriebsratskonform sind, sondern von Betriebsräten geliebt werden, viel Acht auch auf Datenschutz, Konformität und dergleichen gelegt haben. Und ja, da das passt natürlich super zu dieser Zielgruppe Dach. Und genau wie du sagtest, wenn du und unsere Hidden Champions oder auch Großkonzerne aus der Dachregion als Kunden gewinnst, dann kannst du mit denen weltweit expandieren. Also das machen wir mit DB Schenker, mit Sixt, mit Osram, mit Flixbus und vielen anderen echt spannenden Unternehmen, die halt auch cool wachsen, und da können wir dann eben auch gut mitwachsen.
Super. Lass uns doch mal kurz so ein bisschen klären für diejenigen, die jetzt zuhören und sagen, ja, ganz grob habe ich ja eben kapiert, was die da machen bei Citi. Aber lass uns mal konkretisieren. Was kann man über Citi ganz konkret machen als Arbeitgeber?
Ja, genau. Also ganz konkret darum sagen wir, wir lösen dieses Problem des Konfliktes zwischen Mitarbeiterflexibilität und persönlicher Zusammenarbeit im Office. Also genau wie du in der Einleitung gesagt hattest, nicht nur durch die Pandemie, aber auch und durch hybrides Arbeiten, wollen Mitarbeitende wirklich flexibel arbeiten. Die wollen selber entscheiden, wann sie von wo an welchen Themen arbeiten. Und da bin ich der größte Unterstützer für. Das ist absolut richtig. So leben wir das auch Citi intern. Gleichzeitig gibt es aber aus Unternehmensperspektive dann oft dieses Verlangen nach, hey, wir fänden es cool, wenn Mitarbeitende sich öfter persönlich im Büro treffen würden. Zum einen, um so die Arbeit innerhalb der Teams irgendwie effizienter zu machen, schnellere Entscheidungen treffen, weniger Konflikte haben, aber vor allem, um den abteilungsübergreifenden Austausch zu stärken, weil viele sagen, dieser Flurfunk-Watercooler-Chat, ein Kunde hat es neulich die Beifangkommunikation genannt, das fand ich mega cool, ja. Die fällt komplett weg. Und das ist halt natürlich ein Risiko für die Mitarbeiterbindung, auch für die Innovativität. Wir haben dann neulich mit einem DAX-Konzern geredet, die meinten zum Beispiel, die Anzahl Patente ist bei denen um 30% runtergegangen in den letzten 2 Jahren. Mhm. Und das wollen wir eben lösen. Und um es wirklich greifbar zu machen, wie wir das machen, sind eigentlich konkret 4 Aspekte. Also das eine ist, dass wir es vor allem, dass wir einfach Transparenz schaffen wollen. Wer arbeitet eigentlich wann von wo? Dass du nicht immer 10 Leuten schreiben musst, hey, wo bist du eigentlich? Wann kommst du wieder ins Office und dergleichen? Sondern du hast in Microsoft Teams integrierbar mit einem Klick eine Übersicht, wo sind meine Lieblingskollegen, wo sind die Leute aus meiner Abteilung, aus anderen Abteilungen etc. Der zweite Aspekt ist eine einfache Koordination von so gemeinsamen Office-Tagen. Also du kannst irgendwie Leute einladen, mit dir ins Büro zu kommen. Du kannst so Team-Days organisieren. Du erhältst Notifications, wenn deine Lieblingskollegen planen, morgen ins Office zu kommen. Alles Mögliche in der Richtung. Und der dritte Aspekt ist, dass wir diese Work-Location-Daten dann hernehmen und auch anreichern mit Metadaten aus dem Office 365-Universum, um auch auf einer Management-Ebene zu zeigen, wo sich eigentlich Silos bilden. Also dieses Gefühl, was ich vorhin erwähnt hatte, dass der abteilungsübergreifende Austausch leidet, das wollen wir messbar und quantifizierbar machen, natürlich komplett anonymisiert und datenschutzkonform, aber einfach auf einer Abteilungsebene, damit man sehen kann, welche sind denn eigentlich die Abteilungen, die nicht eng genug mit der restlichen Organisation verknüpft sind, wo wir mehr Austausch brauchen. Und diese Daten kann man natürlich auch anwenden für andere Aspekte, wie beispielsweise Einsparpotenziale im Office. Genau, und das ist eigentlich so der Rundumschlag, was wir so machen. Das heißt, wir am Ende vom Tag versuchen eben dieses hybride Arbeitsmodell oder aus diesem hybriden Arbeitsmodell eine Win-Win-Situation zu machen, wo Mitarbeitende maximal flexibel sind, aber Unternehmen eben auch sich keine Sorgen machen müssen um schwächende Kultur, weniger Austausch zwischen Abteilungen und dergleichen.
Ich finde das wirklich super, was ihr macht. Warum? Weil ich glaube, es wird nach vorne raus zeitlich betrachtet immer mehr darum gehen, in einem ArbeitnehmerInnenmarkt, den wir ja qua Demografie jetzt schon haben, wo wir aber noch viel, viel, viel stärker reinrutschen werden, ja, die individuellen Bedürfnisse von Mitarbeitenden möglichst in Einklang zu bringen mit den organisationalen Anforderungen. Jetzt sprechen wir gerade im Februar, Ende Februar 2024, wo ich manchmal den Eindruck habe, die Unternehmen verfallen aufgrund der etwas volatilen Wirtschaftssituation in alte Verhaltensweisen, die 100%. Derzeit funktionieren, weil natürlich der Arbeitsmarkt etwas angespannter ist. Nicht wie im Vergleich vor 10 Jahren, da ist er immer noch, glaube ich, in großen Teilen deutlich entspannter, aber angespannter als, sagen wir mal, 2018 bis 2021. Ich glaube, dass das sehr gefährlich ist, weil wenn man nach vorne schaut, im Moment mag das alles funktionieren, dann werden doch viele Mitarbeitende eigentlich entscheiden, in einem entspannteren Markt, dann gehe ich halt woanders hin.
Schaue ich mich mal um, ne, ja.
Wo ich so arbeiten kann. Deswegen finde ich das, was ihr macht, sehr, sehr zukunftsorientiert. Und ich glaube, dass es für Unternehmen eine ganz, ganz große Relevanz bekommt, diesen Einklang herzustellen, ne, zwischen Individuum und Organisation. Genau das tut ihr. Finde ich cool. Ich habe auf eurer Webseite gesehen, dass ihr das eigentlich in 2 Bereiche unterteilen. Das fand ich ziemlich smart. Hast du jetzt gar nichts zu gesagt. Das eine ist Office Management. Ja. Also ganz konkret die Frage, erzähl du, was.
Ja, genau, ja. Also wir haben eben diese unterschiedlichen, ich nenne es mal Module, die ich eingangs erwähnt hatte, haben wir halt Schritt für Schritt aufeinander aufgebaut. Und der allererste Schritt war eben das Office Management. Also das war auch das, wonach uns diese vielen Konzerne da gleich zu Beginn der Pandemie gefragt haben. Ist dann gesagt, wir wollen jetzt Büroflächen verkleinern, weil die Leute sind nicht mehr jeden Tag im Office. Da brauchen wir zum ersten Schritt mal eine Arbeitsplatzbuchung oder Workplace-Management-Lösung. Da haben wir gesagt, okay, cool, bauen wir. Das heißt, da haben wir angefangen und fanden aber das eben super spannend, zu irgendwie auch sehen zu können, okay, klar, welche Flächen sind jetzt irgendwie stark ausgelastet, wo hast du da vielleicht Einsparpotenziale oder wie kannst du das Büro auch umstellen, damit es attraktiver wird für Mitarbeitende. Aber wir haben immer gesagt, diese Work-Location-Daten, nochmals, ne, nur um es zu betonen, niemals personalisiert, aber einfach anonymisiert und aggregiert schon allein, diese Work-Location-Daten, wann kommen Mitarbeiter eigentlich ins Büro und wieso und was motiviert sie dazu und welche Ereignisse verändern auch das Verhalten, das fanden wir irgendwie super spannend und haben halt auch festgestellt, wir sind eigentlich die Einzigen, die diese Daten haben. Und darum haben wir eben gesagt, lass uns darauf aufbauen. Und genau wie du gesagt hast, schlussendlich stehen da jetzt quasi 2 Module, die man alleine, also getrennt voneinander verwenden kann, aber auch in Kombination. Und das eine ist eben das Office-Management-Modul, wenn man so will, um sich ja Shared Desk, Meetingräume, Parkplätze, E-Ladesäulen und dergleichen zu buchen. Und das andere ist, das nennen wir dann In-Office-Engagement-Modul, wo es eben darum geht, ja, Teamtage gemeinsam zu koordinieren, abzustimmen, wann man zusammen ins Office kommen will, diese Silos zu identifizieren und diese anderen Punkte, die ich vorhin schon kurz angeschnitten hatte.
Was mich jetzt natürlich interessiert, ich finde das sehr cool, dass ihr das so aufgebaut habt. Wie ist das bei euren Kunden? Ich denke, dass es Kunden geben wird, die bei dem Engagement-Thema starten und es gibt vielleicht auch Kunden, die eher beim Office-Management-Thema starten. Oder ist das immer eine Abfolge, eine Richtung? Wie ist das bei euch?
Ja, das könnte ich jetzt gar nicht so verallgemeinern. Es ist eigentlich, wie du sagst, mal so, mal so. Also wenn im Unternehmen gerade einen zwingenden Druck, nenne ich mal, haben, um entweder Bürofläche zu verkleinern, also heißt, Mietvertrag läuft beispielsweise aus, oder sind in Sachen Mitarbeiterzahl stark gewachsen und passen nicht mehr in ihr Büro, dann ist da natürlich irgendwie das akuteste Thema, okay, wir wollen jetzt erstmal Desk-Sharing und dergleichen einführen und wollen dazu eine Lösung finden. Dann ist das der perfekte Einstieg. Was wir in den letzten Monaten noch öfter hören, ist, dass eben vor allem so auf der C-Level-Ebene die CEOs und ich glaube, auch darauf aufbauend dann die CHROs eben sagen, hey, irgendwie haben wir das Gefühl, ich nenne es mal den Vibe, die Kultur im Unternehmen ist nicht mehr ganz so stark wie früher. Genau wie du gesagt hast, wir können es noch nicht in Zahlen belegen, weil gerade die makroökonomische Situation Leute davon abhält, das Unternehmen zu verlassen. Aber wir haben so einen Verdacht, wenn es Möglichkeiten gäbe, würden die drauf gehen. Und da ist dann eben dieser Aspekt des diese Value Proposition, sag ich mal, wir motivieren eure Mitarbeitenden intrinsisch öfter gemeinsam ins Büro, um wieder soziale Netzwerke im Unternehmen aufzubauen und um diesen Watercooler-Chat, diesen Flurfunk zu stärken, da ist das dann ganz, ganz oft der Einstieg.
Ja, das ist super. Also mir gefällt dieser Ansatz auch deshalb, weil er ziemlich ganzheitlich gedacht ist, ne? Also mir fällt so oft auf, ich spreche mit vielen Startups, die haben dann in einer Nische eine ganz tolle Lösung. Aber es ist halt nur ein kleines Element. Und ich habe das Gefühl, dass ihr an diese Überlegung, was bedeutet das eigentlich vom Office Space her, also diese ganzen Buchungsthemen, aber was vor allen Dingen auch, was bedeutet das kulturell, halt gemeinsam abfackelt. Das gefällt mir wirklich an der Lösung. Wie ist denn das eigentlich? Hier hören ja jetzt in der Regel PersonalerInnen zu bei Saatkorn, wenn man mit euch zusammenarbeiten will. Natürlich habe ich mir die Website angeschaut. Typischerweise bietet ihr auch Pakete an, die man vergleichen kann, wo man sagen kann, alles klar, okay, das passt. Aber zum Preismodell habe ich jetzt nicht so wirklich, also Preise, ganz konkrete Preise habe ich nicht gefunden, sondern ihr das sagt, stimmt, das sind die Unterschiede und da muss man halt mit euch sprechen. Meine Frage zielt jetzt darauf ab, wie aufwendig ist der Prozess, zu einem Angebot zu bekommen, zu kommen mit euch und wie individualisiert oder auch standardisiert ist das eigentlich?
Ja, also der Prozess ist unkompliziert. Ich finde es furchtbar. Also wir suchen ja für Seed ja auch hin und wieder Softwarelösungen. Und ich finde es immer furchtbar, wenn ich da irgendwie erst durch 7 verschiedene Telefonate muss, um ja, irgendwann mal einfach mal ein Angebot zu bekommen. Das wollen wir auf keinen Fall machen. Nee, also man kann eben direkt einen Call über unsere Website buchen oder uns auch einfach eine Mail schreiben. Und da kann man einfach kurz schildern, wonach man eigentlich sucht. Und was natürlich auch der Grund ist, wieso wir keine konkreten Preise auf der Website haben, ist, weil die halt je nach Nutzerzahl stark schwanken. Und jetzt haben wir Kunden mit 100 Nutzern und wir haben Kunden mit 20.000 Nutzern. Und wenn wir da jetzt alles von Anfang bis Ende irgendwie durchdeklinieren würden, dann wäre unsere Website ein bisschen überladen. Aber genau, man kann uns einfach eine Mail schreiben, einfach sagen, hey, wir sind irgendwie so viele Nutzer zum Beginn, potenziell, vielleicht wollen wir das mal auf so und so viele ausrollen. Das sind so die Haupt-Use-Cases, die Funktionen, die wir gerne benutzen würden. Und dann können wir da eigentlich direkt was anbieten. Und die Implementierung, da sind wir auch mega, mega stolz drauf, geht halt auch wahnsinnig schnell. Also mein Lieblingsbeispiel ist, bei einem großen Kunden aus dem Automotive-Supply-Bereich sind wir deutschlandweit in irgendwie 7 Tagen live gegangen, weil wir einen super starken Fokus auf Integrierbarkeit ins Microsoft 365 oder Office 365-Ökosystem haben. Also wir sind zum Beispiel im Microsoft Teams App Store. Das heißt, im Zweifel kann eure IT unsere App einfach direkt runterladen, zentral installieren, definieren, wer Zugang haben soll. Und ihr seid original in 30 Minuten ready to go mit der Lösung.
Wie aufwendig ist denn der Einrichtungsprozess? Also jetzt frage ich ganz naiv. Ja, also man muss ja wissen, wie viele Besprechungsräume gibt es denn an verschiedenen Standorten, auf verschiedenen Flächen, wie viele Parkplätze und so weiter. Das muss man irgendwie alles eingeben. Also wie hoch ist der Initialisierungsaufwand jetzt gar nicht für euch und gar nicht technisch, sondern für HR? Also wenn jetzt ein HR-Team sagt, wir wollen das machen, was an Infos braucht ihr dann alles?
Genau, also es kommt auch hier ein bisschen darauf an, auf welches Modul man jetzt schaut. Also wenn man auf dieses In-Office-Engagement-Modul schaut, also eben Mitarbeitende intrinsisch gemeinsam ins Office zu motivieren, da würde ich sagen, reden wir von einem Tag auch für die HR-Kolleginnen und Kollegen, die das implementieren, weil da muss man wirklich einfach nur einmal sagen, welche Standorte haben wir eigentlich. Gegebenenfalls kann man pro Standort noch sagen, okay, wie ist vielleicht das Gebäude in Stockwerke unterteilt oder sowas. Aber all die Informationen über Nutzer, über Abteilungen und wer gehört wo dazu und dergleichen, das steht alles schon im Microsoft-Ökosystem und das können wir direkt quasi dort auslesen. Hat auch zum Vorteil, dass wir dadurch diese ganzen persönlichen Daten gar nicht selber speichern oder verarbeiten müssen. Auf der Office-Management-Seite ist es ein bisschen mehr Aufwand, weil da muss man eben diese Büros wirklich einpflegen. Das kann unser Customer Success-Team machen, aber oftmals haben das auch Kunden schon parat, dass man eben die Standorte definiert und dann auch sagt, welche Bereiche gibt's dort und genau wie du sagtest, wo sind vielleicht die Räume oder die Sitzplätze oder die Parkplätze. Das war, um jetzt auf dieses Beispiel vom Automotive Supply zurückzukommen, diese eine Woche. Also da würde ich sagen, wenn ihr jetzt mehrere Standorte in Deutschland habt mit, sagen wir vielleicht irgendwo zwischen 500 und 1000 Usern, dann geht das Onboarding, also dauert das Onboarding wahrscheinlich eine Woche. Jetzt nicht Vollzeit eine Woche von einer Person, aber dann machen wir 2 Abstimmungscalls, wir unterstützen, ihr macht das vielleicht 2 Stunden am Tag und dann ist man nach einer Woche durch.
Bei dem Engagement-Thema, also habe ich verstanden, bei dem Engagement-Thema stelle ich mir jetzt so vor, das ist ja also nicht nur das Tool, sondern vor allen Dingen muss man sich ja vielleicht auch überlegen, welche Maßnahmen möchte man eigentlich machen? Wie bettet man die Technologie, die ihr zur Verfügung stellt, eigentlich in die Unternehmenskultur ein?
Ja.
Oder anders ausgedrückt, da muss die Personalerin, der Personaler ja ein bisschen Fantasie, Engagement selbst mitbringen. Oder wie ist das? Also ihr liefert die technische Infrastruktur, aber davon allein entsteht ja kein Engagement.
Das stimmt, ja. Was wir halt sehen, ist, dass es bei den Endnutzern ein krasses Verlangen danach gibt, diese Koordination zu erleichtern und die Transparenz zu erhöhen. Und dieses Verlangen schafft halt extrem große Motivation bei den Endnutzern, zieht die dann auch einfach zu verwenden. Also wir sehen beispielsweise, dass, haben wir uns neulich angeschaut, ein Jahr nach Implementierung von Citi durchschnittlich 93% der User immer noch regelmäßig mehrmals die Woche Citi verwenden. Was aber absolut richtig ist, da stimme ich dir 100% zu, die Person oder die Abteilung, die Citi im Unternehmen einführt, klar, das muss man einmal wirklich launchen. Man muss einmal den Leuten sagen, hey, das gibt's jetzt, so funktioniert das, das sind eure Vorteile. Was da aber ganz cool ist, wir machen auch oft auch mit uns Gründern gerne Onboardings, wo wir das mal vorstellen, auch erklären, was waren unsere Gedanken dahinter, Fragen beantworten und dergleichen. Wir haben auch ein recht umfangreiches User-Portal, wo User Fragen stellen können, Wünsche äußern können und dergleichen. Und ich glaube, das resultiert dann in der Summe eben in dieser recht hohen Adoption, die wir sehen.
Cool. Lass uns mal ein bisschen über die Zukunft sprechen. Also was habt ihr so für Milestones geplant für dieses Jahr 2024? Mhm. Vielleicht auch technische Weiterentwicklung im Sinn. Also was geht bei Citi selbst ab eigentlich gerade?
Ja, voll gute Idee. Also oder voll gute Frage. Grundsätzlich, das vielleicht auch, wir hatten, bevor wir begonnen haben aufzuzeichnen, darüber geredet, wir kennen beide die Janina Kugel. Die Janina ist bei uns im Expertenbeirat, nennen wir das. Und wir haben da noch diverse andere CHROs, CIOs, beispielsweise von der Allianz, von Vitesco, von den Stadtwerken München. Und da holen wir uns extrem viel Input, ich sag mal so aus dieser C-Level-Ebene. Dann haben wir aber auch, und das mache ich auch mega gern, wir haben eine sogenannte Power-User-Group. Also wir haben über 100 Nutzerinnen und Nutzer aus allen unseren Kunden, denen wir gesagt haben, hey, wir finden Citi cool, wir würden das gerne mit euch weiterentwickeln. Und aus diesen zwei Quellen, sage ich mal, zapfen wir immer wieder an, wo gibt's den nächsten Pain-Point, was können wir besser machen, was können wir weiterentwickeln. Und aktuell, wo wir einfach mega, mega viel Potenzial sehen, ist eben in diesem Bereich In-Office-Engagement. Also wir haben im letzten Jahr gesehen, dass bei unseren Kundinnen oder bei unseren Kunden und Kundinnen, aber bei den Unternehmen, durchschnittlich ein Jahr nach Implementierung von Citi die Mitarbeitenden 32% öfter pro Woche im Office waren. Also es ging wie von, ich muss die genaue Zahl nachschauen, 1,4 auf 2,3 oder 2,4 Tage pro Woche hoch. Und da sehen wir aber immer noch eigentlich super viele Möglichkeiten, das noch weiter auszubauen. Nochmal nicht, indem man irgendwie Leute zwingt, sondern indem man diese Koordination einfach nochmal leichter macht, indem man es nochmal transparenter und einfacher zu teilen auch macht, wie deine eigenen Work-Location-Pläne ausschauen. Und auf der anderen Seite, was wir auch als riesen irgendwie Potenzial sehen, ist dieses Thema Silos zwischen hybriden Teams. Wie ich eingangs erwähnt hatte, das ist so ein Bauchgefühl, was viele irgendwie gerade haben. Wir haben jetzt angefangen, das wirklich messbar zu machen durch diese Kombination aus Work-Location-Daten und Office 365-Metadaten. Aber da kann man noch so, so, so unendlich viel machen bei der Identifikation und dann aber in Zukunft auch bei Empfehlungen. So, hey, was könntet ihr hier jetzt eigentlich machen, um gegenzusteuern, um diese Silos aufzubrechen? Genau, also das sind zwei große Themen. Aber auch im Bereich Office-Management entwickeln wir uns konstant weiter. Da stecken wir auch super viel Zeit und Energie rein. Also es gibt viel zu tun. Uns wird nicht langweilig.
Sehr cool. Vielleicht bescheuerte Idee, müssen wir auch nicht lange drüber sprechen. Es gibt ja viele so Feedback-Tools inzwischen auch. Mhm. Irgendwie habe ich die ganze Zeit das Gefühl, das wäre vielleicht auch eine gute Andockungsfläche nochmal für Citi, weil natürlich du bei dem Engagement-Thema direkt auch schaust, so wie ist denn das die Befindlichkeit in unterschiedlichen Teams, und das hat wiederum auch etwas damit zu tun, wie man arbeitet, also auch das Office-Management-Thema fließt da mit rein.
Absolut, ja, ist ein Thema, was wir uns gerade anschauen, also ob man nicht vielleicht auch Nutzerinnen und Nutzer einfach am Ende vom Office-Tag fragt, hey, wie fandest du es eigentlich? Wie fühlst du dich? Fandest du dich produktiver als gestern oder weniger produktiv? Lauter solche Sachen ist in der Tat eine Sache, die wir uns gerade anschauen.
Ja, sehr spannend. Cool. Du, in Anbetracht der Zeit schon meine letzte Frage. Ich fand das jetzt alles ziemlich inspirierend. Satron hat den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Vielleicht hast du auch irgendwas, was dich in letzter Zeit inspiriert hat, was du hier teilen wollen würdest.
Ja, ich hab drüber nachgedacht. Also ich glaube, es ist jetzt vielleicht ein bisschen klischeehaft, aber es ist wirklich eine true story. Ich war letzte Woche auf LinkedIn und dann hat mir eine Mitarbeitende von einem unserer Kunden, hatte mich auf LinkedIn geaddet. Da dachte ich mir, cool, ich füge die einfach mal hinzu. Oder sie hat mich hinzugefügt. Und dann kam aus dem Nichts wirklich so ein Aufsatz, wie, hey, wir haben gerade CD bei uns eingeführt, es hilft mir so mega, ich spare mir so viel Zeit, es ist so viel leichter. Ich will jetzt hier nicht Werbung für uns machen, aber das hat mich einfach nur insofern inspiriert, weil klar, irgendwie, wir bauen auch eine Lösung, die müssen wir an Entscheider verkaufen, ne? Die muss die CHROs, die CEOs überzeugen. Aber am Ende vom Tag, wenn ein Enduser, eine Enduserin zu uns kommt und einfach sagt, das hat mir in meinem Daily Doing jetzt wirklich geholfen. Und es hat mir scheinbar so geholfen, dass ich mir gedacht habe, ich suche jetzt mal raus, wer eigentlich hinter CD steht, füge den auf LinkedIn hinzu, schreibe einen 20-Paragraph irgendwie Essay und jag das raus. Da war ich so, okay, cool, Startup-Gründen ist verdammt stressig und anstrengend und nervenaufreibend, aber es sind dann irgendwie so kleine Momente, wo ich mir sage, alright, wenn wir das jetzt für ein paar 10.000 oder 100.000 User machen können, dann ist es das, glaube ich, wert. Also, sorry, ich weiß, es klingt vielleicht ein bisschen klischeehaft, aber es ist meine ehrliche Antwort. Das ist, ja, was mich kürzlich inspiriert hat.
Ich finde das gar nicht klischeehaft, weil das am Ende ja ganz stark auf deinen inneren Purpose abzielt. Ich meine, du machst es sicherlich auch, um Geld zu verdienen, aber vielleicht auch, um die Arbeitswelt ein bisschen besser zu machen. Das interpretiere ich jetzt einfach mal da rein.
In der Tat, ja. Wir sagen, wie gesagt, wir müssen diese Win-Win-Situation schaffen, ja, wo Mitarbeitende und Unternehmen beide von Hybrid Work profitieren, weil ich finde Hybrid Work geil, aber wenn eine dieser beiden Parteien darunter leidet, dann wird das mit der Zeit irgendwann mal wieder abgeschafft werden und dann müssen wieder alle 5 Tage die Woche ins Office und da würde ich gerne bessere Lösung finden.
Finde ich einen super Ansatz. So, das hat mir ganz viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und CT besser zu verstehen. Ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit für Satron genommen hast. Ich freue mich, dass wir uns im Juni auf dem Embrace Festival treffen. Da werdet ihr mit am Start sein. So und alle, die jetzt zuhören, ihr könnt dann Chris ansprechen oder das CT-Team und mehr erfahren. Ihr könnt das aber auch natürlich schon vorher machen. Ich hatte ja gesagt, in den Shownotes findet ihr die Kontaktdaten. Also herzlichen Dank und dann danke bis dir, Anfang Gero. Juni persönlich in Berlin.
So machen wir es. Danke dir und schönen Tag dir noch.
Ja. So, das war's mit dieser Saatkorn Podcast-Episode. Ich habe aber noch kurz 2 Tipps für dich. Und zwar einerseits das Embrace Festival 2024. Ich bin gerade dabei, das ganze Programm zusammenzustellen. Das Motto wird sein Embrace Tech, Data and Purpose to Recruit and Retain. Und es gibt wieder massenweise Case Studies, coole Gäste, coole Keynotes, ein volles Programm, was den Namen Festival wirklich verdient hat, am 5. und 6. Juni in Berlin. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns da sehen. Tickets gibt's ab sofort. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und gleichfalls in den Shownotes findest du auch den Link für den Saatkorn-Newsletter. Jeden Sonntag gibt es da die volle Packung Recruiting, Retention und HR Tech. Das Ganze natürlich kostenlos, gespickt mit allem Content, mit Podcasts und oft auch mit Verlosungsaktionen. Und auch den Link gibt es in den Shownotes. Und jetzt ist das Werbeprogramm auch vorbei und ich sage einfach bis bald.